Guten Morgen. Bevor wir in den Bibeltext einsteigen, schau mal, und uns mit dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus beschäftigen, möchte ich ein paar allgemeine Informationen weitergeben. Sie sind wichtig für das Verständnis der Sendschreiben im Buch der Offenbarung. Viele sagen ja zur Offenbarung, ach, das ist ein Buch mit sieben Siegeln, so nach dem Motto, das kann ja kein Mensch verstehen. Und ja, wir können manches nicht verstehen. Manches bleibt rätselhaft, aber die großen Linien, die können wir verstehen. Dann wollte Gott uns wirklich ein Buch geben, bei dem wir davor sitzen und rumrätseln und es keinen Wert hat für unser Leben? Ich glaube nicht. Die dreigeteilte Struktur, die hat Alex uns vorhin schon gezeigt, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Und der zweite Teil, die Kapitel 2 und 3, bestehen wir schon, wie wir schon gehört haben, aus den sieben Sendschreiben, aus diesen sieben Briefen an Gemeinden in Kleinasien. Und zu diesen Gemeinden gibt es drei bekannte Auslegungen. Da ist zunächst die historische Auslegung, die besagt, ja, diese Gemeinden gab es damals wirklich. Also ich denke, das trifft zu, diese Gemeinden gab es wirklich damals. Dann gibt es die typologische Ausbildung, so die Gemeinden damals als Bild für die Gemeinden aller Zeiten, also alle Gemeinden damals und alle Gemeinden auch heute. Das denke ich, das trifft auch zu. Und dann gibt es noch die dritte, die prophetische Auslegung. Also diese sieben Gemeinden werden da gesehen, jeweils als Abschnitt in der Kirchengeschichte nacheinander. Zum Beispiel erste Gemeinde Ephesus steht für die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert. Smyrna, die zweite Gemeinde, die genannt wird, steht für die Gemeinde im zweiten und dritten Jahrhundert. Die verfolgte Gemeinde, weil da spielt das Thema Verfolgung eine große Rolle und so weiter bis heute in die Neuzeit. Viele gehen davon aus, dass wir heute im Zeitalter Laodiceas leben. Ich denke, also ich möchte dieser Auffassung nicht folgen. Es gibt sicher einige Gründe oder Aspekte, oder Parallelen auch, die man ziehen kann, aber es bleibt doch vieles spekulativ. Kommen wir zum Aufbau der sieben Sendschreiben. Die sind alle gleich aufgebaut. Das fängt immer an, dem Engel der Gemeinde zu Ephesus, Smyrna und so weiter schreibe. Dann kommt eine Beschreibung von Jesus, das sagt, und dann kommt etwas über Jesus. Und das ist immer eine Beschreibung von dem, was schon im ersten Kapitel zu lesen ist. Immer so bestimmte Aspekte werden rausgepickt. Und Johannes sieht Jesus ja im ersten Kapitel. Er soll schreiben, was du gesehen hast. Er hat Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen und ist so überwältigt von Jesus, dass er niederfällt wie tot. Dann kommt immer die Bemerkung, ich kenne, zeigt die göttliche Allwesenheit von Jesus. Er kennt die Gemeinden. Dann gibt es ein Lob bzw. ein Tadel. Und auch eine Aufforderung, tue Buße oder halte fest. Dann kommt der Weckruf, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und zum Schluss dann die Verheißung für Überwinder. Wer überwindet, dem will ich das und das geben. Und in den Sendschreiben 4 bis 7 sind die letzten beiden Punkte umgedreht. Ja, schauen wir kurz auf die möglichen Deutungen von den sieben Engeln, also die sieben Sterne, die Jesus in seiner Hand hält. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Ansichten. Die Kommentare sind sich da nicht einig, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe die zwei Hauptansichten rausgenommen. Einmal Engel als himmlische Wesen, dass Johannes hier wirklich an himmlische Wesen schreiben soll. Das ist der normale Gebrauch auch in der Offenbarung. Dieses griechische Wort Angelos wird eigentlich so in der Offenbarung gebraucht. Und dagegen spricht aber die Offenbarungskette, Kapitel 1, Vers 1, wenn ihr das lest. Da heißt es, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Also Gott hat die Offenbarung Jesus gegeben, der sie durch einen Engel an Johannes weitergegeben hat. Und Johannes soll diese Botschaft nun wieder durch einen Engel an die Gemeinden weitergeben. Das ist irgendwie merkwürdig. Diese Ansicht wird trotzdem vertreten. Die andere Ansicht, Engel, menschliche Boten, das griechische Wort, Angelos, kann auch Bote heißen und einfach einen menschlichen Boten bezeichnen. Und ich möchte einer Ansicht folgen, wie ihr denkt, das gibt es auch ganz verschiedene Deutungen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das würde den Rahmen sprengen. Ich denke, es waren Vertreter der Gemeindeleitungen, also Älteste, die von diesen sieben Gemeinden zu Johannes auf die Insel Patmos, wo er ja verbannt war, hingeschickt wurden, um die Briefe zu holen und sie dann in ihren Gemeinden vorzulesen, zu verbreiten. Aber wie gesagt, das ist nur eine Ansicht, prüft selbst, welcher Ansicht ihr folgen möchtet. Das ist jetzt nicht so entscheidend, aber ich kann dieser Ansicht einiges abgewinnen. Wir haben hier kurz noch eine Karte. Wir sehen eingekreist die sieben Gemeinden, die Städte in Kleinasien, im heutigen der Westtürkei. Und wir sehen, das sieht man wahrscheinlich da nicht, mit dem Laserpointer. Patmos ist eine wirklich kleine Insel, so ungefähr 90 Kilometer von Ephesus entfernt. Also gar nicht so weit, wo der Apostel Johannes im Exil leben musste. Schauen wir kurz auf Ephesus. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asia, der heutigen Westtürkei, wie gesagt. Sie hatte ungefähr 300.000 Einwohner. Es war somit die viertgrößte Stadt im Römischen Reich damals, nach Rom, Alexandria, Antiochia. Athen war sehr klein dagegen, denkt man nicht. Es war und wurde zur Zeit des Johannes immer mehr zum Mittelpunkt des Kaiserkultes. Also die Verehrung des Kaisers als Gott nahm immer stärkere Ausmaße an und wir haben dann im 2. und 3. Jahrhundert auch immer mehr die Verfolgung, auch zum Ende des 1. Jahrhunderts schon, die Verfolgung der Gemeinden durch das römische Imperium. Dann gab es den Artemis-Tempel, hier ein Bild, wie er vielleicht ausgesehen haben könnte, gibt es ganz, ganz verschiedene Zeichnungen. Und es war eines der sieben Weltwunder der Antike. Also gigantische Ausmaße hatte er. Ephesus war natürlich wirtschaftlich sehr bedeutend für die ganze Region, aber auch für das ganze Römische Reich. Und es war auch ein okkultes Zentrum. Es gab die Ephesia Grammata dort, das sind ephesische Schriften. Diese Schriften wurden in Massen verkauft. Das waren so kleine Schriftrollen, da waren Zauberformeln drauf, die konnte man da beim Tempel kaufen und die wurden als Amulette um den Hals gehängt. Und wenn wir in Offenbarung 19, ist es glaube ich, lesen, dass die kamen in Massen und ihre Zauberbücher verbrannten, dann sind wahrscheinlich diese Schriften gemeint. Es gab ja in der Form noch nicht die Bücher, aber die Schriftrollen, diese kleinen Schriftrollen waren dann diese Bücher. Soweit zu Ephesus und auch über die Gemeinde in Ephesus erfahren wir einiges im Neuen Testament. Mehr als über viele andere Gemeinden. Aber nur die wichtigsten Stationen. Paulus war in den Jahren 52 bis 55 nach Christus dort. Er hat viel evangelisiert, er hat gelehrt, er hat diese Gemeinde letztlich gegründet. Wobei man sagen muss, vorher waren auch schon Arbeiter dort, Aquila und Prisca und auch Apollos. Dann im Jahr 57, da war er nur auf der Durchreise, da hat er sich kurz mit den Ältesten, mit den Gemeindeleitern von Ephesus getroffen in Milet. Er hat sich von ihnen verabschiedet, hat gesagt, wir werden uns wohl nicht mehr wiedersehen. Und er hat sehr eindringlich gewarnt vor den Irrlehrern, die in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde kommen würden. Dann haben wir natürlich den Epheserbrief von Paulus, ungefähr das Jahr 60 nach Christus. Dann die beiden Briefe an Timotheus, der in Ephesus war, da um die Jahre 65, 66 nach Christus. Paulus wurde ungefähr 66 nach Christus unter Kaiser Nero hingerichtet. Und in diesen letzten Jahren schrieb er die Briefe und wir erfahren in den Briefen einiges über die Gemeinde in Ephesus. Zum Beispiel, dass die Lehre dort sehr, oder das Aufpassen, das Achten auf die gesunde Lehre sehr stark im Mittelpunkt war und wichtig war. Und dann letztlich der Brief von Jesus durch Johannes, etwa 95 nach Christus, also zum Ende des ersten Jahrhunderts, ungefähr 30 Jahre später. Ja, soweit einige wichtige Informationen. Man könnte natürlich viel mehr sagen, aber ich denke, die sind wichtig für das Gesamtverständnis. Und ich lese uns jetzt den Bibeltext aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Und dort heißt es: Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Soweit unser Bibeltext. Wir können heute aus diesem Text zwei wichtige Punkte mitnehmen. Erstens, bleibe in der Wahrheit. Zweitens, bleibe in der ersten Liebe. Und über dem Gesamten möchte ich das Thema stellen, bleibe nah bei Jesus. Erstens, bleibe in der Wahrheit. Wie in allen Sendschreiben wird Johannes aufgefordert, schreibe an die Gemeinde. Und zwar an den Engel der Gemeinde. Und danach wird Jesus beschrieben und in Vers 1, da heißt es, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Und da fallen folgende Dinge auf. Erstens, sieben, das ist im Hebräischen immer die Vollzahl, die Zahl der Vollkommenheit. Und wenn hier sieben Leuchter genannt werden, dann ist das stellvertretend für alle Gemeinden Jesu, zur damaligen Zeit, aber auch zu allen Zeiten. Und wenn sieben Sterne genannt werden, dann sind alle Gemeindeleiter gemeint. Damals und auch heute sind allgemeine Prinzipien, die hier weitergegeben werden. Zweitens, das sagt. Das ist gleichbedeutend mit dem so spricht der Herr, was wir im Alten Testament oft haben. Also wir können hier sehen, hier spricht Jahwe. Das ist eine göttliche Botschaft. Jesus und der Vater sind eins. Jesus ist Gott. Drittens, Jesus hält die sieben Sterne in der Rechten. Das zeigt zum einen die Macht und die Autorität Jesu, aber auch sein Besitzrecht über die Gemeinden und über die Leiter. Aber auch seinen Schutz. Die Gemeindeleiter, die Ältesten der Gemeinden sind in seiner Hand. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Er steht über allem. Viertens, Jesus wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Jesus ist der Mittelpunkt. Um ihn dreht sich alles. Er ist die Schlüsselfigur. Nicht nur in der Offenbarung, in der ganzen Bibel. Und er möchte das auch für unser Leben sein. Er ist gegenwärtig. Er schützt die Gemeinde. Warum gehen wir in die Gemeinde? Warum kommen wir hierher? Weil wir dort Jesus treffen. Natürlich, Jesus wohnt in jedem einzelnen Gläubigen durch seinen Heiligen Geist. Und wir können Jesus jederzeit an jedem Ort im Gebet treffen. Das ist wunderbar. Aber hier lesen wir, Jesus wandelt inmitten der goldenen Leuchter. Er ist in der Gemeinde gegenwärtig. In der Gemeinde herrscht Gottesordnung, ihr Lieben. Jesus hält die Verantwortlichen in seiner Hand. Sie sind ihm verantwortlich. Es herrschen Gottes Regeln. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Die Gemeinde ist abgesondert von der Welt. In der Gemeinde, was die Regeln anbelangt. In der Gemeinde herrschen Gottes Regeln. Es spielt keine Rolle, was die Welt sagt, was hier für Regeln gelten sollten, wie wir uns anpassen sollten. Entscheidend ist allein, was der Herr sagt. Gottes Ordnung für die Gemeinde ist allein entscheidend. Auch wenn in unserer Zeit immer mehr Regeln aufgestellt werden, die den unserem Schöpfer ins Angesicht spucken. Wir haben uns an Gottes Regeln zu halten. In Vers 2 und 3, da sehen wir denn, dass Jesus die Gemeinde kennt. Er sagt, ich kenne. Jesus ist allwissend. Und was kannte Jesus von Ephesus? Was wird genannt? Da waren zuerst die Werke, die Taten. Es gab viele gute Taten. Die Gemeinde in Ephesus war sehr aktiv. Sie konnte viel vorweisen. Und diese Dinge, die genannt werden, die werden hier nicht abgetan. Nein, sie werden gelobt. Jesus sieht diese Dinge. Er beachtet sie und er lobt sie. Dann die Bemühungen, der Einsatz, das Streben, das Wollen der Gemeinde. Die Epheser sind hier uns ein Vorbild. Gelebter Glaube im Alltag, anpacken, die Zeit auskaufen. Und das gilt auch für uns. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist noch Gnadenzeit. Drittens, standhaftes Ausharren. Das meint, unter üblen Bedingungen böse Dinge erdulden, ertragen. Sie hielten dem Druck stand, dem Druck von außen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Kaiserkult, der wurde immer stärker. Der verlangte die Opfer von allen Menschen. Der Artemis-Kult, der war so groß in Ephesus, der überlagerte den Alltag. Da war es nicht leicht, standzuhalten. Kleines Opfer, es ist doch nicht schlimm, schwimme ich ein bisschen mit? Nein, sie werden hier gelobt. Das war wohl eine besondere Stärke der Christen in Ephesus. Sie hielten diesem Druck stand. Und es war, das sieht man wohl eine besondere Stärke, weil es im Vers 3 auch nochmal wiederholt wird. Sie konnten viertens die Bösen nicht ertragen. Sie ertrugen zwar das Böse, das ihnen um Jesu Willen angetan wurde, aber die Bösen konnten sie nicht ertragen. Sie haben sich von ihnen getrennt. Ihnen war ein heiliger Lebenswandel wichtig. Und dann prüften sie erfolgreich. Es gab offenbar Leute, die sich in den Vordergrund drängten. Die sagten, ja, wir sind hier Apostel, wir haben jetzt hier das Sagen. Wir herrschen jetzt über euch. Ihr müsst tun, was wir sagen. Aber da waren sie bei den Ephesern an der falschen Adresse. Sie haben diese Menschen als Lügner enttarnt. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Die Gläubigen in Ephesus hatten also Weisheit, sie hatten Erkenntnis. Sie konnten die Geister unterscheiden, die Wahrheit von der Lüge trennen. Ihr Lieben, und das brauchen auch wir heutzutage immer mehr. Die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Wo gibt es Dinge, die uns von Jesus wegführen wollen? Sechstens, sie ertrugen Schweres. Sie waren bereit zum Leiden für Jesus. Siebtens, sie hatten Ausdauer im Dienst und Jesus sagt, ihr wart bereit zum Leiden. Um Jesu Willen haben sie gearbeitet. Sie waren dabei nicht müde geworden. Und zum Schluss, das wird dann erst in Vers 6 genannt, sie hassten die Werke der Nikolaiten. Wer waren diese Nikolaiten? Nun, da könnte ich euch jetzt alles Mögliche erzählen oder auch nichts. Es würde gleich rauskommen, man weiß es wirklich nicht mehr. Es gibt so vielleicht Hinweise, dass sie das Christsein sehr freizügig auslebten. Also gleich zum Gegensatz zur Gemeinde in Ephesus. Aber achten wir auf die Formulierung. Nicht die Nikolaiten werden gehasst, sondern ihre Taten, ihre Werke. Und das gilt genau auch für uns heute. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was die Welt uns vorgibt. Wir müssen nicht mit allen Ansichten folgen, die unsere Mitmenschen haben. Wir müssen nicht alles gut haben, was sie tun. Aber wir müssen diese Menschen als Personen annehmen, ihnen in Liebe Jesu begegnen. Und dabei sind wir trotzdem aufgefordert, das Sünde zu nennen, was die Bibel auch Sünde nennt. Und genau das wird uns als Nachfolgern Jesu immer mehr verwehrt. In unserer Gesellschaft. Die Wahrheit will man nicht hören. Die Gemeinde in Ephesus hatte also viel Positives vorzuweisen. Sie traten für die Weisheit ein. Sie litten für die Weisheit. In vielen Dingen waren sie gute Vorbilder ihrer Treue im Dienst, in der Erkenntnis, in der Standhaftigkeit, in der Geduld, in der Leidensbereitschaft. Unter starkem Druck hielten sie am Bekenntnis zu Jesus fest. Die Gemeinde in Ephesus war also reich an guten Werken. Sie erhielten von Jesus das Gütesiegel Top Quality. Sie waren gute Vorbilder, auch für uns. Und darum gilt auch für uns: Bleibe in der Wahrheit. Zweitens, bleibe in der ersten Liebe. Nach all dem Positiven, nach all dem Guten, was jetzt genannt wurde, kam ein großes, fettes Aber. Aber ich habe gegen dich. Es ist ein göttliches Aber und deshalb ist es so ernst zu nehmen, ihr Lieben. Was hatte der Herr gegen die Gemeinde in Ephesus zu sagen? Dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das muss für die ephesischen Christen wie ein Hammerschlag gewesen sein. Boah, wir haben doch so viel Gutes, so viel Positives, so viel Erkenntnis. Und was ist jetzt damit? Nun das? Paulus schrieb im Korintherbrief im 13. Kapitel: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ihr Lieben, wir können viel für Jesus tun, für seine Gemeinde. Aber wenn die Motivation nicht die Liebe zu unserem auferstandenen Herrn ist, dann hat die ganze Anstrengung keinen Wert. Diese Liebe fehlte offenbar damals den Ephesern. Und Paulus hatte 30 Jahre zuvor schon in seinem Brief an die Epheser dafür gebetet, darum gerungen. Da lesen wir in Epheser Kapitel 3, Vers 17 bis 19, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Es war sein sehnlicher Wunsch, dass die Epheser in der Liebe zu Jesus wachsen. Kapitel 4, Vers 15, Epheserbrief. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und nun das. Die Epheser hatten ihre erste Liebe verlassen. Wie konnte es nur dazu kommen? Da können wir nur Mutmaßung anstellen. Aber entscheidender ist die Frage: Wie ist es bei dir in deinem Glaubensleben? Wie ist es bei mir in meinem Leben mit Jesus? Es ist Zeit, denke ich, für einen Check, für eine Überprüfung, für eine Bestandsaufnahme. Ich war letztes Wochenende mit unseren drei Jungs mit dem Wohnwagen unterwegs und als ich wieder zu Hause war, da stellte ich fest: Ups, Pickerl seit Juli abgelaufen. Da ist wieder eine Prüfung dringend notwendig. Ich habe mir sagen lassen, 4 Monate ist gerade die Grenze. Also genauso wie der Wohnwagen regelmäßig überprüft werden muss, genauso müssen wir auch unser Glaubensleben immer wieder überprüfen. Aber einmal im Jahr ist zu wenig, das sage ich auch dazu. Einmal im Jahr ist definitiv zu wenig. unser Glaubensleben braucht diese regelmäßige Überprüfung, diesen Check, ob die erste Liebe noch vorhanden ist. Und wir wollen diesen Check jetzt gemeinsam durchführen, anhand einiger Fragen. Zunächst wollen wir fragen, was ist überhaupt die erste Liebe? Was meint das? Was meint erste Liebe verlassen? Dann, wie können wir uns selbst prüfen? Was ist, wenn die Prüfung negativ ausfällt? Und zum Schluss, was ermutigt uns, in der ersten Liebe zu bleiben? Erstens, was ist die erste Liebe? Nun, dieses Wort erste, das hat erstmal zwei Richtungen. Zum einen ist es eine zeitliche Reihenfolge. Also es ist zeitlich gesehen etwas zuerst und dann kommt etwas anderes. Dann meint es aber auch die Rangfolge. Also zuerst, das Wichtigste. Wer von euch schon mal verliebt war, der weiß, wie das damals war. Das Herz schlägt schneller, wenn die geliebte Person in die Nähe kommt. Man will dieser Person gefallen. Man möchte die Wünsche von den Lippen, wenn es geht, irgendwie sogar aus den Gedanken ablesen. Man ist bereit, viele Hindernisse zu überwinden. Da spielt auch die Zeit keine Rolle, wann diese Hindernisse überwinden werden müssen. Man achtet nicht auf die Zeit, wenn man zusammen ist. Aber das Wichtigste ist, man will unbedingt Gemeinschaft haben mit dieser geliebten Person. Man möchte ihr nahe sein. Ihr Lieben, und genauso ist es bei Jesus. Die erste Liebe, die will unbedingt Gemeinschaft mit Jesus haben, mit dem Herrn, der für uns gestorben und auferstanden ist, der alles gegeben hat für uns, der den Himmel aus Liebe zu uns verlassen hat. Man will unbedingt diese Gemeinschaft mit ihm haben, in seiner Nähe sein, auf seine Worte hören, auf seine Stimme, ihm gefallen. Das ist, denke ich, kurz zusammengefasst die erste Liebe. Was meint jetzt diese erste Liebe verlassen? Das Verlassen bedeutet, dass etwas gelassen wird. Das muss nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung sein. Das kann auch schleichend sein. Und so kann es auch bei den Ephesern damals gewesen sein. Sie waren fokussiert auf ihre guten Werke. Sie waren damit beschäftigt, die Angriffe von außen abzuwehren. Und darin waren sie gut. Und es gab viele Angriffe, es gab viele, die Bösen, die Falschen, die Lügner, die Apostel, die sich so genannt haben, die Nikolaiten. Es gab viele Angriffe. Und dabei war eventuell Stück für Stück die richtige Motivation aus den Augen verloren gegangen. Wie können wir uns selbst prüfen? Ist die dritte Frage. Jesus forderte die Gemeinde auf in Ephesus: Bedenke nun, denke darüber nach, prüfe dich selbst. Eine Selbstprüfung ist jetzt dran. Ein wichtiger Hinweis zum Wort gefallen. Gefallen meint hier nicht vom Glauben abfallen. Für abfallen werden im Neuen Testament andere Worte gebraucht. Die Gläubigen in Ephesus waren nicht vom Glauben abgefallen, das wird gar nicht thematisiert hier. Sie waren aus der ersten Liebe gefallen. Und das war eine Sünde. Aber ich glaube, das ist ein bisschen klein. Ne? Ja. Diese Grafik zeigt das Vorkommen des griechischen Wortes pipto. Es ist fast immer das normale Fallen gemeint. Es wird nicht für Abfallen gebraucht. Die Christen in Ephesus sollten prüfen, wovon sie gefallen waren. Darauf wird der Fokus gelegt. Nicht wohin, sondern wovon. Von dieser ersten Liebe. Und auch heute sind wir Gläubige aufgefordert, uns zu prüfen. Und wir können uns einige Fragen stellen. Aber das Wichtigste dabei ist, dass wir ehrlich sind bei der Beantwortung dieser Fragen. Wir können uns durchchecken lassen. Und wir können Jesus bitten, dass er uns aufzeigt, wenn es da Dinge gibt, die ihm nicht gefallen, die die Beziehung zu ihm stören. Oder wo es Lebensbereiche gibt, die wir noch nicht unter seine Kontrolle gebracht haben. Wir können folgende Fragen stellen. Und wenn ich dein sage in den Fragen, dann meine ich auch immer mich. Also das müsst ihr immer mitlesen, ja? Also brennt mein Herz noch für Jesus? Wie sieht die Infrastruktur deines Lebens aus? Wofür gibst du dein Geld aus? Wofür verwendest du deine Zeit, deine Kraft, deine Energie? Was bewegt dich? Wofür lebst du? Wer ist Jesus für dich? Kannst du sagen, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle? Er ist der Regisseur? Kannst du das sagen? Oder speist du Jesus mit einer Nebenrolle ab in deinem Leben? So wie ein geistliches Add-on. So nice to have, wie beim Computer. Es ist ganz nett. Kann ja nicht schaden, dass Jesus auch irgendwie dabei ist. Ja, oder denkst du vielleicht, Jesus darf sogar die Hauptrolle in meinem Leben spielen. Aber im Kleingedruckten steht dann unten, das Regiebuch, das schreibe ich noch. Ich denke, ich plane, ich organisiere mein Leben. Und dann bringe ich meinen Plan zu Jesus und verlange sein göttliches Siegel, seinen Segen, dass er den drunter setzt. Wovon lässt du dich prägen? Womit füllst du deine Gedanken? Was schaust du dir an? Was hörst du dir an? Was siehst du dir an? Also, das war jetzt das Deutsche. Womit füllst du deine Zeit? Was ist der erste Gedanke am Morgen, wenn du aufstehst? Ist es dir ein Anliegen, Menschen für das Himmelreich zu gewinnen, für Jesus zu gewinnen? Suchst du Jesu Gegenwart im Gebet, in der Bibel? Für wen dienst du in der Gemeinde? Was ist deine Motivation? Ist es Ehre und Anerkennung? Oder Dank und Liebe? Wenn ich diese Predigt hier halte, um bei euch gut anzukommen, um ein Lob zu bekommen, dann wird diese Predigt, wenn ich vor dem Richterstuhl Jesu stehe, gnadenlos verbrennen. Nein, nicht gnadenlos, konsequenterweise. Sie wird keinen Wert haben vor dem Richterstuhl, wo wir als Gläubige nach unseren Taten beurteilt werden. Da geht es nicht um ewige Verdammnis, da geht es darum, wie haben wir gelebt für Jesus. Meine Predigt wird keinen Wert haben, wenn ich sie aus Egoismus oder sonstigen Gründen, die auf mich bezogen sind, halte. Wenn ich vor meinem Herrn und Erlöser stehe. Viertens, was ist, wenn die Prüfung negativ ausfällt? Wenn die erste Liebe verlassen wurde, dann gibt es nur eine Möglichkeit, Buße tun. Jesus sagte der Gemeinde in Ephesus, tue Buße und tue die ersten Werke. Kehre um zu mir in meine enge Gemeinschaft. Buße meint hier eine Abkehr von der bisherigen, verkehrten Lebensweise und zugleich eine Hinkehr des ganzen Menschen, der ganzen Person wieder zu Jesus hin. Auslieferung an ihn, sein Leben weihen. Für die Gläubigen in Ephesus bedeutete das damals keine neue Bekehrung. Es bedeutete auch nicht, ja, jetzt strengt euch nur mehr an in Zukunft, macht noch mehr Werke. Das war alles noch nicht genug. Nein. Es meinte auch eine Rückkehr zu den ersten Werken. Und lebt das, was ihr schon seid, durch Jesus. Lebt euren Glauben als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu. Lebt das, was Jesus in euer Leben schon hineingelegt hat. Jesus warnte die Gemeinde in Ephesus, wenn sie keine Buße tun würden, dann würde Jesus schnell über sie kommen und ihren Leuchter von der Stelle wegstoßen. Jesus kündigte Konsequenzen an. Gericht über die Gemeinde. Die Gemeinde würde ihre Bedeutung verlieren. Sie würde nicht mehr existieren. Sie hätte in dieser Welt keinen Auftrag mehr. Und ohne Leuchter könnte sie auch nicht mehr leuchten. Kein Licht mehr für den Herrn der Welt sein. Von einem Brief des Kirchenvaters Ignatius aus dem 2. Jahrhundert wissen wir, dass diese Gemeinde weiter bestanden hat. Sie hat offenbar Buße getan. Er hat diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus gerichtet. Sie hat Jesu Aufruf offenbar damals ernst genommen. Später gab es die Gemeinde nicht mehr, übrigens wie auch die Stadt Ephesus. Sie verlor auch immer mehr an Bedeutung. Heute gibt es da nur noch ein paar Ruinen. Wenn wir also zu dem Ergebnis kommen, ich lebe ja gar nicht mehr in dieser ersten Liebe zu Jesus, dann ist die Sache sehr ernst. Es ist eine Sünde, die die Beziehung zu unserem Herrn stört, behindert. Aber wir dürfen diese Sünde zu Jesus bringen. Genauso wie jede andere Sünde auch. Wir dürfen sie ihm ehrlich bekennen, er vergibt uns gerne. Genau dafür ist er am Kreuz gestorben. Er schenkt uns einen Neuanfang zu jeder Zeit. Und die letzte Frage, was ermutigt uns, in dieser ersten Liebe zu bleiben? Das ist eine wichtige Frage, denn wir stehen alle in der Gefahr, diese erste Liebe zu verlassen. Und in unserem Alltagsstress geht es oft schleichend, ohne dass wir es merken. Wir sind so beschäftigt mit allen Dingen, dass wir das gar nicht mehr mitbekommen. Also, was ermutigt uns? Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Ihr Lieben, wir haben hier eine wunderbare Verheißung. Ein wunderbares, geniales Versprechen Jesu. Wenn wir überwinden, dürfen wir von dem Baum des Lebens essen, in Gottes Garten. Wir dürfen den Segen genießen, der schon damals zu Beginn der Menschheit für Adam und Eva vorgesehen war, der aber durch ihre Sünde nicht Wirklichkeit wurde. Sie wurden aus dem Garten ausgeschlossen, sie konnten nicht mehr rein, sie konnten nicht mehr zum Baum des Lebens. Der Engel hat den Weg bewacht. Aber jetzt ist dieser Segen für alle Menschen gedacht, für alle, die Jesus treu nachfolgen. Ist das nicht ein Ansporn? Schauen wir uns das Überwinden noch an. Das griechische Wort Nikao kommt von Nike, Sieg. Nike, Nike, hast du Nike-Schuhe? Bist du ein Siegerschuh? Hast du einen Siegerschuh? Na, Werbung beiseite. Nike, Sieg. Wichtig ist, wir überwinden nicht durch eigene Leistung, durch das eigene Können, durch die eigenen Taten, sondern nur durch Jesu Liebe und Macht. Die Grundlage dafür hat Jesus geschaffen und durch das, was er am Kreuz getan hat. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir diese große Liebe. Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Durch Jesus überwinden wir weit. Nur durch ihn. Durch seine Liebe und Macht. Er hat uns geliebt. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Wir überwinden, weil der Heilige Geist in uns größer ist als der Feind. 1. Johannes 4, Vers 4. Wir überwinden durch den Glauben an Jesus. 1. Johannes 5, 4 folgende. Aber Jesus hat die Welt zuerst überwunden. Das sagt er uns in Johannes 16, Vers 33. Ihr Lieben, ist das nicht wundervoll? Wir sind Überwinder, Sieger, aber nur durch, mit und in Jesus Christus. Wir dürfen einmal vom Baum des Lebens essen, in der Herrlichkeit. Darum lasst uns nah bei ihm bleiben. Bleibe in der ersten Liebe. Ich fasse zusammen. Erstens, bleibe in der Wahrheit. Es ist gut, wenn wir unserem Herrn treu dienen. Er freut sich daran, wenn wir standhaft bleiben, wenn wir in der Wahrheit bleiben. wenn wir für die Wahrheit einstehen. Aber untrennbar verbunden mit der Wahrheit ist die Liebe. Bleibe in der ersten Liebe. Richte dein Leben auf Jesus allein aus. Lass ihn bestimmen über alles, was du denkst, was du sagst, was du tust. Wahrheit und Liebe gehören untrennbar zusammen. Das ist ja die große Spannung bei uns heute, dass es versucht wird, hier an der einen oder der anderen Stelle auseinanderzutreiben. Diese Wahrheiten. Wahrheit und Liebe. Jesus ist beides in Person. Und wenn du in beidem bleiben möchtest, dann gibt es nur einen Weg. Bleibe nah bei Jesus. Amen. Ich bete.